ARD. Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub.
Herzlich willkommen, liebe Erdlinge, liebe Marsmännchen und solche, die es werden wollen, bei der 31. Folge des KI-Podcasts der ARD in der Audiothek und überall, auch im All, wo es Podcasts gibt. Hallo Marie.
Nano, Nano, auch von mir.
Ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, heute geht es bei uns um nicht nur die KI-Revolution, so wie jede Woche, sondern es geht auch um eine weitere Revolution, und zwar die Revolution, die gerade in der Raumfahrt passiert. Ja, das ist, ich finde es ganz geil, muss ich sagen, weil ganz viel von dem, was ich als Kind so als Zukunftsmusik immer davon geträumt habe, das passiert jetzt gerade. Die Raumfahrt, vor allem die kommerzielle Raumfahrt, nimmt gerade so viel an Fahrt auf, wie schon lange nicht mehr. Also wir hatten letztes Jahr allein durch SpaceX 96 Raketenstarts. 2024, dieses Jahr, sollen das mehr Raketenstarts durch SpaceX werden als in allen 30 Jahren des Space Shuttle-Programms in total. Die Anzahl an Satelliten steigt ständig. Wir haben wieder Mondmissionen. Die Artemis-Mission von der NASA, Chandrayaan 3 von der indischen Raumfahrtbehörde, IM-1 von einem kommerziellen Träger, Intuitive Machines. Also wir sind auf einmal wieder auf dem Mond, Marie. Das finde ich sowieso insane.
Ja, ich finde es auch. Also ich muss sagen, ich finde es total cool. Ich war auch vor kurzem im Houston Space Center übrigens. Und da, ne, da kann man auch so die Ausstellungen sehen und die Planung, auch was für die nächsten Jahre für Mondlandungen geplant sind, wer da auch alles hinfliegen soll. Also ja, ich glaube, ich bin schon auch so ein kleiner Sci-Fi- und Weltraum-Nerd. Aber man muss auch sagen, der Boom hat natürlich nicht nur diese Sci-Fi-Komponente, wir finden es alle einfach total spannend, auf den Mond zu fahren, sondern realistischerweise viele Anwendungen sind auch militärisch. Also so die globale Lage gerade, die trägt schon auch dazu bei, dass, also die USA, Russland und China auch so ein Space Race wieder haben tatsächlich.
Wie du sagst, wir sind mitten in einem neuen Space Race. In diesem Fall ist es ein Space Race, das eben sehr, sehr stark auch im kommerziellen Sektor passiert. Das heißt, da wird ganz, ganz viel Geld ausgegeben, da wird viel Forschung betrieben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie, was interessiert uns das, wenn da irgendwelche Leute unbedingt ins All wollen. Ja, Elon Musk fällt natürlich vielen Leuten da sofort ein, mit seiner Idee auf den Mars zu gehen. Aber es ist nun mal so, dass das gerade ein riesiger Teil auch oder ein immer größer werdender Teil unserer Wirtschaft ist. Ganz, ganz viel Geld steckt da drin und ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für KI und vielleicht auch sogar Anwendungsmöglichkeiten, die die Entwicklung künstlicher Intelligenz nochmal auf eine ganz andere Art und Weise voranbringen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Und da haben wir eine schöne Folge vorbereitet. Wir reden heute über, boah, alles Mögliche, sogar über Aliens, aber auch ein bisschen und vor allem natürlich über die Weltraumforschung und die Weltraumerkundung mit KI, die gerade passiert. Und dazu haben wir unter anderem mit Frank Kirchner geredet. Der leitet das Robotics Innovation Center vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und ja, der sieht das auch so, dass KI und Space sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind.
Ohne KI findet Weltraumforschung in Zukunft gar nicht mehr statt. Also ob das jetzt im Orbit ist oder ob es dann darüber hinaus ist oder sogar übers Sonnensystem hinaus. Also wir sehen einfach, dass wir immer mehr an Autonomie in den Systemen brauchen einfach. Und da ist natürlich die Weltraumfahrt, die lässt uns da keine Wahl. Ja?
Ja, und zum Einstieg, um uns einfach mal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich gerade passiert, haben wir uns ein kleines Ratespiel überlegt. Also jeder von uns hat jetzt zwei Dinge dabei, also zwei KI-Projekte im Weltraum. Aber die andere Person muss raten, ob das wirklich stimmt oder ob wir uns das ausgedacht haben, ob es quasi Sci-Fi-Ideen oder die Realität sind. Fritz, willst du mal anfangen und mir ein Szenario geben?
Das Coole ist ja, dass teilweise die Sachen eben so, so nah aneinander liegen, dass man wirklich nicht mehr weiß, was davon ist jetzt wirklich Sci-Fi, was klingt ausgedacht, was ist real. Ich fange mal an mit meinem ersten Case. Bist du bereit, Marie?
Ich bin bereit.
Okay, also vielleicht erinnerst du dich noch, es gab vor gar nicht so langer Zeit, wenige Jahre ist das her, ein Bild von das erste Mal, dass es uns gelungen ist, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Donut. Also es war dieses schwarze Bild mit diesem orangenen Kreisel drin. Das wurde mit ganz, ganz vielen Teleskopen, die auf der Erde überall sind, die zusammengeschaltet wurden zu so einem erdengroßen Riesenteleskop aufgenommen. Messier 87 heißt das. Und das war aber sehr, sehr schlecht aufgelöst. So, weil, ne, super weit weg und die Teleskope waren auch nicht perfekt in dem Kreis angeordnet. Und jetzt vor kurzem, und zwar erst letztes Jahr, hat ein Wissenschaftsteam mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dieses Bild hochgerechnet in eine höhere Auflösung. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben dafür ganz speziell eine KI trainiert, die nur dazu da war, Bilder von schwarzen Löchern zu erkennen und hochzurechnen. Und zwar haben sie 30.000 Bilder von schwarzen Löchern reingeladen in diese KI und dann natürlich das Originalbild und dann hat es das hochgerechnet. So, jetzt musst du sagen, Sci-Fi oder real?
Okay, also ich muss sagen, ich weiß, dass der Großteil von dieser Geschichte stimmt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich auch Bilder gesehen habe, so vorher, nachher. Also als dieses schwarze Loch zum ersten Mal fotografiert wurde, als es noch so ganz verschwommen war und dass ich dann später gesehen habe, wie das scharf ist. Ich weiß auch, dass KI-Systeme Vergrößern von Bildern sehr gut helfen können mittlerweile. Also so ein Upscaling, das begegnet mir auch oft. Also dass ich einfach von weniger Pixeln auf mehr Pixel hochgehe. Ja, deswegen, ich würde sagen, das stimmt. Es stimmt alles, was du gesagt hast. Ich war mir nicht sicher, ob die Bilder alles von 30.000 schwarzen Löchern haben, aber ja.
Genau, woher hätten sie denn? Also das ist genau das, okay. Das war so ein bisschen die Falle, die ich eingebaut hatte. Ich habe gehofft, dass ich damit sozusagen dich ablenke und du sagst so 30.000 Bilder von schwarzen Löchern, so ein Quatsch. Die haben ja nur eins gehabt bisher. Aber es waren tatsächlich 30.000 Bilder von schwarzen Löchern in dem Datensatz drin, allerdings simulierte Bilder von schwarzen Löchern. Also die haben quasi Computer simuliert, ja. 30.000 Bilder einfach mal mit einer Software entwickelt. Synthetische Daten, genau. Und damit diese KI trainiert. Und seit ich diesen Use Case kenne, bin ich sehr viel mehr überzeugt, dass mit synthetischen Daten noch richtig interessante Dinge passieren könnten in nächster Zeit.
Spannend, okay.
Okay, dein erster Rate. Ja.
Okay, ich habe es einfach nur in einem Satz. Die ESA verwendet KI und Satellitenbilder, um den Output deutscher Automobilhersteller zu überwachen.
Also das, keine Ahnung, das ich sag, es ist fake. Es wird wahrscheinlich wahr sein, aber als ob die ESA wirklich sich für deutsche Automobilhersteller interessieren würde.
Es ist richtig, aber ich habe es natürlich ein bisschen sneaky formuliert. Es geht dabei um so ein Forschungsprojekt, die gucken einfach, wie man verschiedene Dinge auf der Erde tracken kann für ganz unterschiedliche Anwendungen, zum Beispiel eben auch wirtschaftliche Indikatoren, die für ein Krisenmanagement sinnvoll sein können. Also um zu sehen, wie sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise erholt zum Beispiel. Und in diesem Projekt Rapid Action Earth Observation, also so ein Observationsprojekt, bei dem Satellitenbilder ausgewertet werden, auch mit KI-Hilfe, da hatten sie halt als einen Forschungscase auch, dass sie geguckt haben, wie sie bei einem deutschen Automobilhersteller so den Output vom Weltraum aus beobachten. Also es war wahr.
Okay, verdammt. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, 1-0 für dich.
1-0.
Ich mache weiter mit meinem zweiten Fall. Und zwar bei der originalen Mondmission damals, back in the day, Neil Armstrong und wie sie alle hießen, da gab es bei dem Apollo-Programm ja diesen kleinen Lander, diesen Mondlander, den hast du bestimmt schon mal gesehen, das ist der dann quasi runterfährt auf den Mond.
Ich habe sogar einen Nachbau gesehen in Houston, ja.
Ah, herrlich. So, und da drin war der Apollo-Guidance-Computer. Dieser Apollo-Guidance-Computer, der hat sozusagen mitgesteuert, ja, wie das Ding genau landet. Und, was wenige nur wissen, der hatte bereits KI. Der hatte bereits eine ganz, ganz, ganz rudimentäre Form von künstlicher Intelligenz, die geholfen hat beim Landen.
Kommt jetzt sehr auf die Definition von KI an, ne? Aber ich überlege, könnte man das KI nennen, was der gemacht hat? Ich überlege gerade, an welcher Stelle. Der rechnet natürlich recht klug, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwelche selbstlernenden Systeme drin sind. Das kam mir alles sehr linear vor. Also würde ich sagen, nein, da war keine KI drin.
Ach, gut, ich schaff's einfach nicht, dich heute reinzulegen. Nee, du hast recht, da war natürlich keine KI drin, schon gar keine KI im heutigen Sinne. Aber ich habe das eigentlich nur vorgenommen, um meinen Lieblingsfact über den Apollo Guidance Computer zu droppen. Und zwar wurde der auf eine ganz bestimmte Art und Weise programmiert. Damals gab es noch nicht so viele Möglichkeiten, Dinge abzuspeichern in PCs. Und deswegen hatte der so ein sogenanntes Core Rope Memory, also ein Kernseilgedächtnis. Und das waren tatsächlich ganz, ganz lange Kupferfäden, die gewoben wurden. Also da war dann immer so lauter so Klöpfchen drin und quasi, wenn der Kupferfaden nach links abgebogen wird, ist das eine 0 und nach rechts ist das eine 1 oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Details waren. Und man hat quasi den Code in die Hardware reingewoben. Und das waren auch Frauen, die das gemacht haben. Das wurde geflochten von Hand in einer großen Fabrik, wo Leute eben per Hand diese Computer geflochten haben.
Ja, so weit sind wir gekommen. Im Computing sehr viele Frauen beteiligt von Anfang an. Aber ja, krass, wie weit wir gekommen sind, ne? Von irgendwie Kupferfäden flechten und jetzt diese krassen KI-Sachen, über die wir heutzutage reden. Okay, letztes Szenario für dich. Wahr oder falsch, Fritz? Ein amerikanisches Startup hat Serverkapazitäten auf dem Mond geparkt, um geringere Kosten für Kühlung und Miete zu haben.
Also die stehen da schon, oder was?
Die stehen da schon.
Ja gut, also da kann ich ja jetzt relativ zuversichtlich sagen, dass das Quatsch ist, weil das hätten wir mitbekommen, wenn da jetzt mehr gelandet wäre. Also das ist, stimmt nicht. Im Erdorbit hätte ich jetzt drüber nachgedacht, aber ich glaube, das wäre aktuell immer noch, also im Leben nicht günstiger, als das einfach auf der Erde stehen zu haben, die Serverfarm.
Ja, das ist korrekt. Und ich habe das auch aufgenommen, weil ich über Kühlung nachgedacht habe und das dann ein bisschen recherchiert habe. Und ich finde, das ist so ein naheliegender Gedanke, weil wir ja wissen, Serverkapazitäten, gerade für KI, das kostet unglaublich viel, die auch zu kühlen. Und einfach so, diese Computer werden einfach so warm. Aber es ist eigentlich gar nicht so, wie man intuitiv denken würde, dass es automatisch im Weltraum dann kalt ist und man dann keine Kühlungsprobleme hat, sondern tatsächlich werden die da schon auch warm und man muss trotzdem mit verschiedenen Strahlungen umgehen. Und es ist einiges auch noch dann durchaus wieder schwieriger, als auf der Erde einfach ein Fleckchen Land zu finden und dann einen Server hinzustellen. Cool, aber ich habe trotzdem gewonnen.
Okay, gut. Ja, 2 zu 1 oder sowas für dich. Ich nehme meinen Hut. Und ich würde sagen, jetzt genug mit Spaß und Jux und Tollerei. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Ernst des Lebens und zwar in den Ernst der KI-Anwendungen im All und bei der Erforschung des Alls. Okay, Marie, lass uns mal direkt in Medias Res gehen. Und zwar für euch da draußen. Wir reden jetzt über ganz viele Anwendungsbereiche, die es tatsächlich aktuell gibt in der Weltraumforschung mit künstlicher Intelligenz. Und wir reden zuerst so ein bisschen über alles, was uns hilft, wie uns KI hilft, das Weltall zu verstehen, ja, also hauptsächlich dabei, große Datenmengen zu analysieren. Und danach reden wir so ein bisschen, wie uns KI hilft, das Weltall auch zu erkunden, also indem es tatsächlich uns hilft, bessere autonome Systeme ins All zu bringen oder uns beim Überleben im All hilft.
Richtig, und der große Bereich, der auch, glaube ich, jetzt nahe liegt, zumindest für alle, die hier schon ein bisschen den Podcast gehört haben und sich mit KI beschäftigt haben, ist, dass KI natürlich hilft, diese großen Datenmengen zu verarbeiten, die wir im Weltraum haben. Also es hat natürlich total viel mit Weltraumforschung immer mit Bildern zu tun. Man könnte sogar fast sagen, es sind eigentlich nur Bilder. Es ist immer nur Licht, was wir haben, wenn wir von der Erde den Weltraum beobachten. Und da gibt es natürlich sehr viel, wo man Bilder abgleichen muss, wo man gucken muss, bemerke ich irgendwelche Veränderungen? Ist irgendwo ein Asteroid vielleicht aufgetaucht oder ein neuer Stern, der da davor noch nicht war? Und da gibt es natürlich den Trend zur Automatisierung schon lange, aber je größer die Datenmengen jetzt werden mit unseren besseren Teleskopen und unseren besseren Speicherkapazitäten auch, umso mehr brauchen wir dann natürlich Hilfe.
Und wie riesig diese Datenmengen sind, also das war mir nicht so klar. Ich habe auch unter anderem vor der Folge mit der Anne-Dorette Ziems geredet. Das ist eine Physikerin, Freundin von mir. Die hat auch einen Weltraum-Nerd-Wissen-TikTok-Kanal, den wir verlinkt haben in den Shownotes. Und die hat mir mit einem sehr, sehr plastischen Beispiel erklärt, von was für Datenmengen wir reden.
Dabei werden Datenmengen aufgenommen, die so groß sind, dass es sich zeitlich quasi nicht lohnt, die irgendwie übers Internet oder sonstige drahtlose Methoden zu verschicken, sondern die werden mit dem Flugzeug geflogen auf Festplatten. Also so groß sind diese Datenmengen, die da generiert werden.
So, und in diesen gigantischen Bildern, also gerade was wir jetzt zum Beispiel aktuell wieder haben, das James-Webb-Teleskop, das seit 2-3 Jahren im All ist, das macht ja dann Fotos quasi von der gesamten vom gesamten bekannten Universum. Also da ist unfassbar viel drin, unfassbar hoch aufgelöst. Und das fand ich auch witzig, das wusste ich nicht, dass man bisher das halt oft so gemacht hat, weil es einfach viel zu lange dauern würde, wenn da irgendein Forschungsteam anfängt zu gucken, was genau sieht man, ist da irgendwas Spannendes an irgendeiner Ecke von dem Bild, dass man einfach gesagt hat, Aufruf an die Öffentlichkeit, liebe Leute, helft uns mal, diese Bilder nach interessanten Sternenkonstellationen zu durchforsten.
Es gab ja auch total viele so Citizen Science Projekte, wo man gesagt hat, hey, alle Leute, die Bock haben, uns zu helfen, können hier irgendwas katalogisieren und irgendwelche Galaxien zum Beispiel Bilder angucken und taggen und sagen, das ist jetzt eine elliptische Galaxie oder das ist eine Spiralgalaxie, weil man einfach nicht diese Power in oder diese Manpower, sagt man ja so schön, in der Wissenschaft hat, um das quasi selber zu machen. Und da kann KI so viel Arbeit abnehmen.
Also das ist ja genau so eine Vorzeigeanwendung von Maschinen, Menschen, diese sehr händischen Jobs abnehmen. Was ich auch spannend fand, ist, es ist nicht nur so, dass die Maschinen das halt machen und die Menschen dann Zeit für was anderes haben und nicht die ganze Zeit irgendwie vorm Computer klicken müssen, sondern es ist tatsächlich auch so, bei vielen Dingen im Weltall wissen wir nicht genau, wonach wir suchen. Und da kann Machine Learning helfen, weil wir bei vielen von den Daten, die wir kriegen aus dem Weltall, als Menschen vielleicht schon bemerken können, wenn da Anomalien sind, aber irgendwie auch voreingenommen sind. Also wenn wir wissen, was wir suchen, dann kann uns da vielleicht was auffallen. Aber eine Maschine schaut auf eine andere Art auf diese Daten und die kann dann teilweise uns tatsächlich auch Dinge zeigen, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass wir sie suchen.
Ja, also es gibt auch nicht nur Daten, wo dann Bilder rauskommen, die wir uns angucken können, sondern ganz viele sind ja auch einfach zum Beispiel Radiowellen. Also Radioteleskopie ist was, was wir ganz viel machen, vor allem in den sogenannten SETI-Projekten, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Und das ist, glaube ich, so mein Lieblingsbeispiel.
Also Suche nach Aliens. Ne? Also Suche nach Aliens. Suche nach außerirdischem Leben.
Finde ich ja sowieso geil. Und ich glaube, mein Lieblingsbeispiel für KI in der Weltraumforschung kommt auch genau daher. Und zwar ist das ein Paper gewesen, das kam so vor 1-2 Jahren raus im Journal Nature. Und da haben die ganz, ganz viele Daten von Radioteleskopen, die Radiowellen sich angeguckt haben, aus den letzten Jahren genommen und haben da nochmal einen selbstlernenden KI-Algorithmus drüber laufen lassen. Also der nicht, dem man nicht vorgibt, such nach genau dem und dem, sondern haben einfach gesagt so, zeig uns irgendwelche Muster, die interessant aussehen, die du feststellen kannst, irgendwelche Regelmäßigkeiten. Und am Ende hat er tatsächlich 8 Muster gefunden, die davor nicht bekannt waren. 8 Technosignaturen hat man die dann genannt, also die so ein bisschen so wirken, als könnten sie ein Hinweis sein, dass da irgendwo eine Zivilisation sitzt und vielleicht keine Ahnung, ganz viele Solarkollektoren um ihre Sonne herum gemacht hat mit irgendwie Zehntausenden Millionen Satelliten und die fliegen in der Regelmäßigkeit an der Sonne vorbei, dass wir uns das nicht ganz erklären können, einfach durch die Umlaufbahn von irgendwelchen Planeten zum Beispiel.
Und jetzt können wir da anrufen? Wir wissen noch nicht, was das wirklich ist wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist natürlich genau das Ding, was dann halt natürlich dazukommt. Wir können natürlich den ganzen Tag mit KI da irgendwas uns rausrechnen lassen und da kommt auch sicherlich mega viel Interessantes raus und vor allem eben Dinge, die uns sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Aber die Interpretation, was das dann genau ist, ist natürlich immer noch von uns Menschen. Also so sich vorzustellen, dass das vielleicht eine Technosignatur ist, also dass das vielleicht ein Hinweis auf eine Alien-Zivilisation sein könnte, ist halt einfach unsere Interpretation. Das Universum ist aber möglicherweise so groß und mysteriös, dass da eine Menge Zeug rumschwirrt, was wir einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was das sein könnte. Und auch einfach was total, vielleicht am Ende vollkommen Banales ist.
Ja, also wir wissen nicht, ob wir allein sind im Weltraum, ob da draußen noch irgendjemand anders ist und zu uns funkt und vielleicht Maschinen uns irgendwie helfen, das endlich zu checken.
I want
wer
to
da
believe.
Hallo, sagen dann die anderen Roboter auf der Erde so, guck mal, da versucht die ganze Zeit jemand dich anzurufen. Jedenfalls, vielleicht sind wir auch allein, wir wissen es nicht. Wir als Menschheit erkunden ja auch seit einem knappen halben Jahrhundert selbst nicht mehr nur unseren Planet und auch nicht nur das nahe Orbit, sondern auch andere Himmelskörper. Und das ist natürlich mit diesem Boom, den wir anfangs angesprochen haben, auch nochmal eine neue Dimension, wo es sehr viele neue geplante Missionen gibt und, wie unsere Hörenden wahrscheinlich wissen, ja auch schon ein paar kleine Roboter auf dem Mars.
Genau, das hat angefangen mit der Mondlandung und jetzt bereiten wir uns so ein bisschen vor als Menschheit gerade, tatsächlich irgendwann Menschen auf den Mars zu bringen. Also wir haben da ja schon eine Menge Mars-Rover, die auch oft mit KI laufen. Und der Grund, dass wir die aktuell haben, ist halt auch, dass der Mars eben kein besonders angenehmer Ort für uns Menschen ist. Das All das Weltall generell nicht. Der Mars aber nochmal ganz, also man könnte ja meinen, so der Mars, okay, da hat man irgendwie festen Boden, der ist sowas wie unser sympathischer kleiner Bruder im Sonnensystem, so das kann doch nicht so schlimm sein. Aber Pustekuchen, sagt Anne.
Im Prinzip hält uns alles davon ab, darum zu spazieren. Also quasi alles ist anders als auf der Erde und alles ist in dem Sinne auch tödlich für uns. Also es fängt bei der Temperatur zum Beispiel an. Auf dem Mars kann es 20 Grad sein, das ist entspannt, aber es kann halt auch minus 100 Grad sein, das ist dann unentspannt, ne? Und geht weiter beim Luftdruck. Der Luftdruck hier auf der Erde ist 1 bar und auf dem Mars ist der so 0,06 bar. Also super wenig, super geringer Luftdruck. Da passieren crazy Sachen auch. Zum Beispiel kann bei dem Druck und der Temperatur, bei der Kombination aus den beiden Sachen, ist Wasser fast nicht flüssig. Auf dem Mars kommt es entweder gasförmig vor oder vor allem halt als Eis. Und genau, da sind wir schon direkt beim nächsten. Menschen müssen irgendwie versorgt werden. Es gibt nicht wirklich viel Wasservorkommen. Es gibt wenig Sauerstoff auf dem Mars. Also die Luft kann man da nicht atmen. Abgesehen davon, dass ja, wie gesagt, wenig Luft da ist. Also das sind so ein bisschen die Probleme.
Ja, also wo könnte man besser autonome Systeme und künstliche Intelligenz gebrauchen, als da, wo es super weit weg ist und super schwierig, Menschen hinzubringen. Toll, dass wir Roboter haben. Die brauchen keinen Sauerstoff, die brauchen kein Wasser. Die brauchen sehr viele Dinge nicht, die wir Menschen brauchen.
Ja, schlafen nicht.
Und damit das aber funktioniert, damit die trotzdem flexibel genug sind und diese ganzen Aufgaben erledigen können, wo wir normalerweise auf der Erde vielleicht auch einfach einen Menschen benutzen könnten, da hilft natürlich künstliche Intelligenz.
Und der Grund ist nicht nur, dass der Mars komplett anders ist und wir wollen, dass diese Mars-Rover sich so ein bisschen selbstständig auch zurechtfinden können dort. Es hat noch einen viel, viel praktischeren Grund.
Und außerdem gibt es ja auch noch eine Zeitverzögerung in der Kommunikation, weil der Mars einfach so weit weg ist. Also Information reist ja quasi mit Lichtgeschwindigkeit und das kann dann mal so 20 Minuten dauern für eine Strecke zwischen Erde und Mars. Und dann müsste das ja immer so laufen, dass man quasi von der Erde aus sagt, hey, such eine Bodenprobe. Dann sagt Perseverance, ich habe eine Bodenprobe gefunden. Dann muss man 20 Minuten warten und gucken, was da zu sehen ist. Und dann sagen, ja, jetzt mach bitte das. Und das spart man sich dann quasi einfach durch diese KI-Software.
Ja, total logisch. Man will, dass diese Systeme autonom sind. Und ja, wenn ich einfach nur an meine ferngesteuerten Autos früher denke, das wäre mit so einer Latenzzeit von 20 Minuten einfach extrem uncool und würde keinen Spaß machen. Es gibt noch einen anderen Bereich, wo KI uns hilft bei der Robotik im Weltraum oder auch allgemein bei allem, was wir uns so bauen, was dann woanders funktionieren soll. Und das ist tatsächlich Design. Also wir haben bei Anwendungen im Weltraum ganz oft so sehr spezielle Anforderungen an Bauteile. Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt die Rückseite von einem Teleskop verbinden möchte mit einem Teil von der Space Station zum Beispiel, von der Internationalen Raumstation, dann habe ich ja irgendwie sensible Geräte, ich habe verschiedene Materialien. Die Materialien verändern sich ja auch, weil es andauernd heiß oder kalt wird. Ich brauche vielleicht noch eine spezielle Aussparung, weil da ein Lasersensor durchschießen muss. Oder ich brauche Platz, wo ein Mensch dann mit seinen Händen was machen kann. Und dabei müssen die ganzen Teile ja auch noch leicht sein und klein genug, dass man sie transportieren kann. Und da ist es tatsächlich so, dass Menschen schon KI-Anwendungen benutzen, um diese Bauteile zu designen. Also da setzt sich dann ein Mensch hin und sagt, so und so und so brauche ich das. Und hier ist der Platz und das soll Teil A mit Teil B verbinden. Und die Maschine, die KI, macht dann Designs und versucht eben das hinzukriegen, dass mit möglichst wenig Material trotzdem sehr robuste, belastbare, cool geformte Bauteile rauskommen. Und es sieht dann am Ende so ein bisschen aus wie Alien-Knochen. Also ich finde, man sieht diesen Bauteilen schon an, dass es nicht einfach so Standard, ein Mensch hat sich das so überlegt.
Jetzt bin ich wieder so aufmerksam normale, hier.
Genau. Und ist tatsächlich auch sehr schnell. Also es dauert dann auch meistens, habe ich gelesen, vom Design über die Analyse bis zur Fertigstellung oft nur eine Woche, weil du die halt dann mit einem 3D-Drucker drucken kannst, mit Metallen oder Harzen. Und das heißt, KI ist auch wirklich so kreativ dabei, wenn wir zum Beispiel Teile für die Raumstation bauen.
Was ich immer so cool finde, du hast es gerade schon gesagt mit den Alien-Knochen, aber ich möchte es wirklich nochmal betonen. Man guckt sich das an und ich finde, also wir reden ja oft darüber so, dass KI, die wir ja oft auch vermenschlichen, doch irgendwie sehr, sehr anders denkt und sehr anders funktioniert als wir Menschen und auf ganz andere Querverbindungen kommt. Also ich habe gerade wieder ein Buch gelesen über dieses erste große Go-Spiel von AlphaGo gegen diesen südkoreanischen Meister, wo dann die KI Spielzüge gemacht hat, quasi, wo alle Beobachter gesagt haben, die sind total bescheuert, und am Ende kam raus, die waren extrem genial. Und das finde ich an diesen KI-unterstützten Designs eben, da sieht man das richtig. Das ist nicht die Designsprache, wie wir Menschen über Dinge nachdenken. Und trotzdem ist es aber am Ende eben oft was sehr, sehr Gutes.
Ja, ich habe es auch in die Shownotes gepackt. Also genau, wer jetzt neugierig ist, kann sich da das Bild angucken.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, und das wird, glaube ich, auch viel diskutiert, wenn KI so viel uns helfen kann. Ja, also das fängt an bei selbstfahrenden Mars-Rovern, die auch selbstständig zum Beispiel Proben auswerten, die selbstständig Entscheidungen treffen können über komplett KI-gebaute Systeme, die wir ins All schicken. Und wir halt gesehen haben, wie tödlich das Weltall ist. Also da gibt es ja auch noch solare Strahlung, da gibt es irgendwie das Vakuum im All. All diese Dinge, es ist extrem viel Gepäck, was man mitnehmen muss, wenn wir wirklich längere Ziele anstreben wollen und dann irgendwie Wasser und Essen mitnehmen müssen. All das hat man mit Robotern nicht. Und die Frage, die sich jetzt mir so ein bisschen stellt, ist, brauchen wir überhaupt noch Menschen im All? Oder wären wir vielleicht nicht viel besser damit beraten, einfach autonomen Systemen das Ganze zu überlassen und einfach hier auf der Erde zu bleiben, während Roboter und während künstliche intelligente Systeme das All erkunden?
Ist ja auch gefährlich.
Das habe ich übrigens auch Anne gefragt.
Also der große Vorteil von Menschen ist vor allem, würde ich sagen, auch diese Öffentlichkeitswahrnehmung. Also Menschen wollen gerne Menschen sehen und wollen so diesen Abenteuerdrang, den man hat, so entweder selber ausleben oder halt ausgelebt sehen. Rein wissenschaftlich sind die Vorteile, halten sich in Grenzen. Ich finde es auch selber super schwierig, weil ich natürlich denke, boah, mega cool, Menschen auf dem Mond und so weiter. Klar, Menschen können vielleicht Sachen spontan entscheiden, sehen Dinge, können dann irgendwie reagieren. Aber wenn jetzt solche Roboter immer besser werden, können die das halt auch immer besser, ohne dass man diese ganzen Risikofaktoren hat, die so menschliche Raumfahrt mit sich bringt.
Also das klingt natürlich als Erklärung so ein bisschen unbefriedigend. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Anne da schon einen guten Punkt hat. Und ehrlich gesagt, mir geht es auch so. Ich will halt, dass wir als Menschheit ins All gehen. So, das kann auch, ich kann vollkommen verstehen, wenn andere Leute das anders sehen, aber ich glaube, wir wären nie so weit gekommen in dieser Forschung, wenn wir nicht von Anfang an auch irgendwie eine Faszination damit gehabt hätten, eben tatsächlich dieses Abenteuer Weltall selbst zu erleben. Und ich kann halt mehr mitfühlen mit menschlichen Astronauten, die da oben rumschwirren und Gesichter haben, als mit einem Roboter aktuell noch.
Ja, ich finde es einen total interessanten Gedanken, weil, also einerseits verstehe ich total, es gibt auch, glaube ich, viele Menschen auf der Erde, die einfach nicht das haben, was du jetzt zum Beispiel hast, dass sie einfach gerne Menschen im Weltall sehen wollen, sondern die sagen, hey, wir können doch sinnvollere Sachen hier auf der Erde machen. Und andererseits ist das aber was mir beim KI-Thema total oft begegnet und was mich oft beschäftigt, ist so dieses, wir sind halt nun mal Menschen. Und es gibt ganz viele Dinge, die könnte man automatisieren und da könnte man Roboter haben, aber das wird vielleicht nie dazu kommen, weil wir einfach als Menschen trotzdem gerne Menschen mögen. Und sei es beim Friseur zum Beispiel, dass ich einfach auch mit jemandem reden will, während mir die Haare geschnitten werden, und ich würde dann nie eine Maschine wollen, weil es einfach mehr ist als die einfache Tätigkeit, auch sehr, sehr viel Soziales hat.
Es gibt noch einen weiteren Grund, der mir schon irgendwie einleuchtet und vielleicht auch ein paar von den Leuten, die uns zuhören, die schon mal die eine oder andere Folge KI-Podcast gehört haben. Wir reden hier ja oft auch über diese existenzielle Gefahr durch KI. Ja, aber das kann genauso gut auch Klimawandel sein. Das kann sein, dass irgendwann dann doch der berühmt-berüchtigte Meteorit kommt oder die nächste Pandemie, die viel, viel schlimmer ist. Also es kann eine ganze Menge schiefgehen hier auf der Erde. Und das ist ja zum Beispiel von Elon Musk die Argumentation. Die muss man nicht kaufen, aber ich finde sie zumindest, es ist zumindest ein Argument für Menschen zu sagen, es wäre doch geil, wenn wir für den Fall der Fälle auf dem Mars eine Kolonie hätten, die sich selber erhalten kann, wo Menschen leben, wo dann unsere Spezies sozusagen eine Backup-Copy hat, falls auf der Erde wirklich alles den Bach runtergeht.
Ach ja, also schwierig, weil ich da sind so einige Sachen drin, wo ich immer anti eingestellt bin. Also einmal, weil ich nicht glaube, dass wir eine existenzielle Gefahr durch KI haben. Und andererseits, weil ich dann ganz oft diese Lösungen, die von diesen Musks und so weiter kommen, nicht für die sinnvollsten halte. Also wir haben viele Probleme, die wir erstmal auf der Erde lösen sollten. Und ich finde, das kann auch total oft ablenken und auch einfach zu viel Geld kosten, wenn wir erstmal über den Mars reden, bevor wir überhaupt auf unserem eigenen Planeten uns einigermaßen im Griff haben.
Ja, okay, fair enough. Ich meine, vielleicht ist am Ende des Tages das beste Argument dafür einfach so, ist halt geil. So, wir haben halt Bock drauf als Menschheit so und wir machen auch viele Sachen, die keinen Sinn machen und wir machen sie trotzdem. Aber gut, so, okay. Marie, gehen wir mal davon aus, wir schicken Menschen ins All. Also vielleicht ist einfach geil.
Ja, nee, und das sehe ich schon auch. Und ich möchte auch nicht jemand sein, der egal welches Forschungsgebiet und sei es auch noch so obskur für die anderen und noch so unverständlich für den Mainstream. Wir Menschen forschen einfach gerne und ich finde, ja, alles, worauf wir neugierig sind, sollten wir machen dürfen. Und es gibt ja dann tatsächlich auch Anwendungen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht weiß, dass es so kommt, aber wo am Ende die Forschung im Weltraum doch wieder total reale Vorteile, Erkenntnisse für die Erde mit sich bringt. Ein Bereich ist zum Beispiel Gesundheit im All. Ja, wir haben natürlich eine medizinisch sehr besondere, herausfordernde Situation, weil es ist eine andere Schwerkraft als auf der Erde. Wir haben Strahlung und das heißt, da ist der Zwang da, dass wir Dinge testen für die medizinische Betreuung von Menschen. Und wer weiß, ob uns dann nicht später auch wieder was auf der Erde zugute kommt. Also allein die Tatsache, dass wir mit dem Mars nicht so gut kommunizieren können zum Beispiel. Bisher war es im Weltall so, dass medizinische Fernbetreuung von der Erde stattgefunden hat. Ne? Also da musst du halt, wenn du Astronautin bist, musst du halt telefonieren und auf der Erde ist vielleicht eine Ärztin, die dich dann fragt, wie es dir geht und die mit dir abspricht, ob du ein Weltraumpflaster auf deinen Finger kleben sollst. Aber je weiter wir wegkommen, desto mehr muss man halt tatsächlich auch überlegen, kann man in diesen KI-Bereich gehen. Also vielleicht gibt es dann auf dem Mars wirklich AI-Ärztinnen, die dann sehr gut da drin sein müssen, ohne irgendwelche Rücksprache mit Leuten auf der Erde, schnell Daten auszuwerten, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass die NASA schon an so einer Astroskin, also einer Weltraumhaut, forscht. Das ist also eine Weste, die voller Sensoren ist, die deine ganzen verschiedenen Körperfunktionen tracken können. Und du hast dann noch so ein Stirnband dazu. Und das sind jetzt Ideen aus dem Weltraum, aber das kann man natürlich sich auch vorstellen, dass bestimmte Anwendungen davon auch genauso gut auf der Erde sinnvoll sein können. Also eine KI, die Daten analysiert und die auch Behandlungen vorschlägt. Wir haben auch eine Folge über Gesundheit gemacht, wo wir über manche von diesen Sachen gesprochen haben.
Ja, der Frank Kirchner vom DFKI zum Beispiel hat mir auch von einem Forschungsprojekt erzählt, wo sie KI-unterstützte Exoskelette konstruieren, also quasi so zusätzliche Arme und Gelenke, die du in so einem Art Anzug haben kannst, die dir dann erlauben, mehr Sachen hochzuheben oder vielleicht auch, wenn du verletzt bist, dich trotzdem zu bewegen, die direkt quasi KI-gesteuert und KI-unterstützt sind. Also auch das wäre was in dem Bereich.
Wir landen schon wieder auf der Erde eigentlich. Wir bringen schon Dinge, die uns im Weltraum genützt haben, wieder zurück auf die Erde. Jetzt ganz konkret im KI-Bereich. Also glaubst du, die Tatsache, dass wir KI im Weltraum verwenden, wird auch KI-Forschung auf der Erde beeinflussen? Wo bringt das die KI bei uns hin?
Ja, also genau wie die restlichen Innovationen, die wir im Laufe der Raumfahrtsgeschichte gemacht haben, die dann oft irgendwie auf der Erde wieder in normale Produkte, die wir alle nutzen, übergegangen sind, also keine Ahnung, bestimmte Memory-Formen, Matratzen und so. Genauso wie diese ganzen Dinge, also bin ich überzeugt davon, dass sich die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch dadurch verändern wird, wie wir und was wir damit im Weltall machen. Also allein das Beispiel, dass ich keine riesigen Serverfarmen im All haben kann. Ich kann keine große Cloud haben, wo irgendwie, weißt du, so 10.000 Nvidia-Grafikkarten mir irgendwas berechnen, sondern ich muss das halt in einer platzsparenden und in einer energiesparenden Weise machen. Also das, was eigentlich aktuell unter dem Stichwort Edge Computing immer genannt wird. Also wie kann ich modernste KI-Anwendungen möglichst lokal ohne Internetverbindung trotzdem nutzbar machen. Da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Da gibt es auch viel Forschung dazu. Und das ist dann was, wo ich mir total vorstellen kann, dass das am Ende auch wieder auf unseren Smartphones landet.
Ja, stimmt. Also Laptops, glaube ich, kommen ja auch eigentlich nicht von der Erde, sondern aus der Weltraumforschung, weil sie halt dann Computer kleiner sein mussten. Ja, ich sage jetzt ab jetzt immer, ich benutze meinen Weltraum-Laptop. Ja, eine andere Sache, die ich total interessant finde, ist die Schnittstelle von KI und Recht im Weltraum. Weil Dadurch, dass wir natürlich im Weltraum teilweise sehr autonome Systeme einsetzen müssen, haben wir eine rechtlich komplexe Situation. Und allgemein ist im Weltraumrecht ja sehr viel anders als auf der Erde, weil wir weiter weg sind von den Landesgrenzen, die wir kennen, weil da irgendwelche Dinge rumfliegen und man halt auf eine ganz andere Art klären muss, wer ist dafür verantwortlich, wenn ein Schrottteil von meinem Satelliten deinen Satelliten trifft oder eben wenn mein autonomer Roboter irgendwas kaputt gemacht hat, irgendeine Entscheidung getroffen hat vielleicht, mit der ich nicht einverstanden bin. Und das finde ich ist auch was, was ich sehr interessant finde, wieder auf die Erde zurückzuholen, weil auch bei KI-Anwendungen auf der Erde geht es ja darum, dass wir Menschen rausfinden wollen, wie können wir Verantwortlichkeiten gut festschreiben, wie können wir verantwortungsbewusst mit diesen Systemen umgehen und was ist so das Level von menschlicher Kontrolle, über das wir uns wohlfühlen. Also ja, Weltraumanwältinnen, Weltraumanwälte, da bin ich auch gespannt, was die uns dann noch beibringen über KI-Systeme.
So, wie du gerade schon gesagt hast, Marie, zurück auf der Erde. Was hast du hier auf der Erde diese Woche mit KI gemacht?
Ich habe super irdisch Bewerbungen geschrieben. Also ich habe ein paar interessante Stellen gesehen, auf die ich mich beworben habe und habe natürlich einfach mal wieder geguckt, wie gut ist jetzt so ein Chatbot wie GPT-4 da drin, mir zu helfen, ein super tolles Anschreiben zu formulieren. Das heißt, ich habe da erstmal reingegeben, wie man es halt so macht. Ne? Erstmal, was macht ein gutes Anschreiben aus? Was weißt du über die New York Times? Was würde die New York Times beeindrucken? Und dann am Ende natürlich, hier sind ein paar Informationen über mich. Hier sind Stichpunkte, Ideen, was ich jetzt ins Anschreiben geschrieben hätte. Mit dem ganzen Wissen über die New York Times, über wie man gute Bewerbungsanschreiben in den USA schreibt, machen wir einen Vorschlag.
Warst du zufrieden mit dem, was rauskam?
Ich muss sagen, nein. Ich habe dann am Ende eigentlich nichts davon verwendet, weil, also ja, bekannte Probleme. Aber diese Chatbots sind dann doch einfach genau für solche Dinge zu generisch. Und ich will ja, dass es nach mir klingt und ich will ja, dass es wirklich ein persönlicher Text ist. Und ja, es ist halt eben kein Schulaufsatz. Und wenn es der Bot schreibt, dann klingt es aber wie ein Schulaufsatz. Außerdem will ich jetzt eigentlich ja Weltraumanwältin werden. Also ist eigentlich auch egal, wie diese langweilige New York Times reagiert auf meine Bewerbung, sondern ich möchte jetzt bitte E-Mails vom Titan bekommen, wenn dort eine Kanzlei ist, die auf mich aufmerksam wird.
Ja, ich wette, der KI-Podcast ist der Nummer 1 KI-Podcast auch im restlichen Sonnensystem, auf dem Mars und auf dem Titan auch.
Ja. Grüße an unsere Freunde auf dem Titan. Abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Fritz, was hast du denn gemacht diese Woche mit KI?
Ich habe diese Woche weniger was gemacht, als dass mich eine KI-Geschichte ganz besonders im Griff hatte und fasziniert hat. Und zwar, Marie, hast du das mit der Willy Wonka Experience mitbekommen?
Ja.
Oh mein Gott, es ist so unglaublich lustig. Also für alle, die das nicht kennen, das war in Glasgow. Da haben irgendwelche Leute gesagt, sie veranstalten so ein tolles Event für die ganze Familie. Und zwar die immersive, also die lebensechte Willy Wonka Experience, wo quasi Eltern mit ihren Kindern hingehen können und da gibt es dann Schokolade und man kann irgendwie Abenteuer erleben und alles ist toll und so. Und die haben dann so eine schöne Website gemacht.
Wer Willy Wonka nicht kennt, da geht es irgendwie um Süßigkeiten und so, ne? Also das sind dann irgendwie überall...
Charlie und die Schokoladenfabrik, der Typ. Also man geht dahin und es ist dieser mystische Charakter, der diese tolle, für Kinder dieses Paradies geschaffen hat. Und dann haben die eine Website gemacht mit lauter KI-Bildern und so wie man KI-Bilder halt kennt, sahen die wirklich toll aus und ja, die Leute haben Tickets gekauft und dachten, sie kriegen jetzt das. Sie kriegen das, was sie auf diesen KI-generierten Bildern ihnen versprochen wurde. Und in der Realität war das dann aber einfach irgendeine Lagerhalle, wo die so KI-generierte Bilder auf irgendwelche Bettlaken gedruckt hatten und so an die Wände gehängt haben. Die meisten Wände waren vollkommen kahl. Irgendwelche Schauspieler angeheuert, die keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich machen sollten, denen so KI-generierte Skripte in die Hand gedrückt haben. Also so hier ist die Handlung, so improvisier einfach mal. Und es gab vor allem keine Schokolade. Und dann ist das Internet gerade voll mit Videos von diesem Event. Und es sieht wirklich horrible aus. Das sieht also wirklich so aus.
Ja.
Du hast diese Bilder ja gesehen, ne? Also wirklich, man wird richtig, es ist sehr lustig, weil
dann sogar
es
die Polizei gerufen,
so horrible
oder?
Aussieht. Genau, also die Kinder haben zu weinen angefangen, weil es einfach wirklich so eine riesige leere Lagerhalle mit so ein paar so aufgestellten ein, zwei so großen Pilzen oder 3D-gedruckten irgendwie Eistüten waren und so ein paar Girlanden aufgehängt und das war's dann. Und die Leute, die da waren, wollten natürlich ihr Geld zurückhaben. Aber ja, das Ganze ist zu gigantischen KI-Memes geworden. Und es ist so das erste große KI-beworbene Event, das dann halt in der Realität so ein bisschen auf eine physische Welt trifft, die man mal eben nicht so einfach KI generieren kann.
Super schön, dass KI so gut darin ist, beim Marketing zu helfen. Aber man sollte halt schon ein bisschen aufpassen, dass in der echten Welt man annähernd mithalten kann mit der schönen KI-generierten Werbung.
Ja, KI-generierte Werbung kriegt ihr jetzt diesmal nicht. Ihr kriegt jetzt nochmal menschengenerierte Werbung, in dem Fall generiert von yours truly, von mir. Und zwar möchten wir werben, dass ihr am besten mal auf Apple Podcasts geht, wenn ihr da euren Podcast anhört und uns eine kleine Bewertung da lasst. Das würde uns total freuen. Jetzt, genau jetzt, wo ihr noch im Podcast-Player drin seid, bevor es aufhört, die Folge zu spielen, einfach mal die Sternenanzahl eurer Wahl und vielleicht auch einen kleinen Bewertungsspruch. Da freuen wir uns immer. Das könnt ihr natürlich auch auf jeder anderen Podcast-Plattform machen, auf der ihr euch so bewegt. Oder ihr nehmt einfach den Link in der ARD Audiothek und schickt den ein bisschen rum im Bekanntenkreis. Da freuen wir uns, wie ihr schon wisst, ja alle am meistesten.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wir haben ja heute über ein sehr wissenschaftliches Thema geredet. Und wenn ihr aber noch nicht genug davon bekommen habt, legen wir euch den Podcast Quarks Daily ans Herz. Den gibt es in der ARD Audiothek, sowie uns und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.